Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wo ist die politische Fantasie geblieben? Die Journalistin Nina Horacek und der Ökonom Walter Oetsch zeigen im Gespräch mit Stefan Walli, warum politische Fantasie wichtig ist und was sie kann.
Hat die Fantasie in der Politik ihren Platz oder ist die Fantasie etwas, dass man anderen gesellschaftlichen Bereichen überlassen soll? Wie gestalten wir die Zukunft, wenn wir nicht ganz Neues denken mit Hilfe der Fantasie? Über den Zusammenhang zwischen Fantasie und Politik haben Walter Oetsch und Nina Horacek dieses Buch geschrieben. Es hat den Titel Wir wollen unsere Zukunft zurück und es ist eine Streitschrift für mehr Fantasie in der Politik. Walter Oetsch ist Professor für Ökonomie und Kulturgeschichte an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Und in diesem Buch versucht er zu skizzieren, wie der Politik die Fantasie abhanden gekommen ist. Lieber Walter, herzlich willkommen neuerlich in der Robert-Jungk-Bibliothek. Das Buch ist sehr spannend und doch steht im Mittelpunkt die Frage, welche Rolle darf Träumen spielen bei der Gesellschaftsgestaltung? Mhm. Ist Träumen nicht etwas, was eigentlich nicht in das Tagwerk gehört?
Mhm. Danke für die Einladung. Es geht um die Fähigkeit zur Imagination und ich denke, es hängt ab von den Fragestellungen. Eine große Fragestellung, die wir im Buch skizzieren, sind die Klimakrisen oder manche sagen Klimakatastrophe. Und es ist eines ist klar, es geht um eine ganz, ganz umfassende Änderung von Lebensgewohnheiten, von Strukturen, von Abläufen, von Prozessen im Wirtschaftssystem. Das heißt, sozioökonomische Transformation ist ein großes Ding. Und ein großes Ding braucht, und das sieht man in der Geschichte immer vorher, ein imaginatives Konzept, eine Vorstellung, ein Bild, eine Richtung, etwas Großes, Gestaltendes. Und wenn wir in die politische Geschichte zurückgehen, dann ist das natürlich schon oft passiert. Wie sind die Menschenrechte gekommen? Wie ist das Konzept der Demokratie gekommen? Wie ist der Gedanke entstanden, Frauen gleichberechtigt zu behandeln? Und wie hat sich selbst auch die ökologische Bewegung aus ganz, ganz kleinen Ursprüngen entwickelt?
Euer Argument ist also, es braucht ein großes Zukunftsbild, eine Fantasie, damit die Gesellschaft Schritt für Schritt sich weiterentwickeln kann. Und ihr argumentiert, es gelingt uns immer schlechter, solche großen Zukunftsbilder zu entwerfen.
Ja. Wir haben das Buch geschrieben im Frühjahr 2020 und ich würde das jetzt anders schreiben. Im Frühjahr 2020 war erstens der Befund, und das hat uns überrascht, die Beschäftigung mit der Klimakrise ist nicht aus den Schlagzeilen, das heißt, es geht weiter. Und zweitens, es war eigentlich ein sehr, sehr umfassender Befund einer ungeheuren Fantasielosigkeit in der Politik und wir geben auch viele Beispiele. Die Situation hat sich verändert. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel in den Wissenschaften einen ganz, ganz spannenden Utopiediskurs und ich denke, darüber weißt du oder weiß ja deine Organisation oder deine Institution viel Bescheid. Also ich habe jetzt unlängst einmal für meine Studierenden 100 gute Bücher zusammengeschrieben, einen Überblick gemacht. Das heißt, es gibt einen lebendigen Zukunftsdiskurs, es gibt sehr, sehr viele Bewegungen und es ist auch die Meinung in Bezug auf die Klimaeinschätzung in der Bevölkerung ist gekippt. Man muss jetzt nicht mehr groß reden, man muss nicht über die Kipppunkte reden, weil die meisten Menschen haben es verstanden und gleichzeitig ist der Gegenstandpunkt, und das kann man zum Beispiel in Deutschland sehr sehen, von etablierten Parteien, die das eigene Lebensmodell, das umweltschädliche Lebensmodell verbissen verteidigen, das ist viel aggressiver geworden. Das heißt, ich habe sozusagen diese Thematisierung und heute haben wir gerade in Österreich die bekannt gegeben, dass Andreas Babler der neue SPÖ-Präsident ist. Und wir haben auch, und das finde ich jetzt für uns selbst interessant, wir haben in dem Buch 2,5 Seiten über die Politik in Dreiskirchen geschrieben und wir haben ihn als ein Beispiel genannt einer zukunftsorientierten, einer gestaltenden Politik.
Dein Argument ist also, dass es bis 2001 durchaus zutreffend war, dass Träume, große alternative Projekte in der Defensive waren. Seitdem gibt es eine positive Entwicklung.
Ja und nein, also in Deutschland ist es sehr polarisiert. Wenn man zum Beispiel anschaut, wie die FDP, die AfD sowieso und wie zum Beispiel auch die die CDU, CSU sich immer mehr sozusagen rechten Positionen widmen und eigentlich rechtspopulistisch gegen, auch mit neuen Freiheitsargumenten, das ist auch ganz interessant, also welcher neue Freiheitsdiskurs hier entstanden ist, das bremst. Aber es ist sozusagen als Thema da. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gewisse Hoffnungsschimmer. Es hat eine Linksentwicklung gegeben bei den Demokraten in den USA. Es gibt starke Bewegungen in Spanien, in Portugal und so weiter. Ja, es ist sozusagen eine Art von Klärung. Also man muss jetzt sozusagen das Thema nicht mehr als Thema beschreiben. Es ist virulent und gleichzeitig sind alternative Positionen viel klarer konterkuriert und wie das weitergeht, wissen wir nicht. Ja.
Sehr wertvoll in dem Buch empfand ich die theoretische Klärung, welche Art zu denken grundsätzlich der Fantasie in der Politik entgegensteht. Und du bringst es in Zusammenhang mit dem Neoliberalismus. Ja. Kannst du den Zusammenhang erklären?
Mir die erste Frage, die wir in dem Buch versuchen aufzudröseln, ist die Frage, wieso ist 40, 50 Jahre nichts passiert? Und ich denke, diese Frage sollte sich jeder, der ökologisch bewegt ist, ernsthaft stellen. Das heißt, wir haben spätestens zu Beginn der 1980er Jahre einen ganz, ganz klaren, auch wissenschaftlichen Befund. Es hat in den USA Kongressuntersuchungen gegeben. Es gibt Berichte, die ersten Weltsummits waren schon hier. Das heißt, jetzt kommt sozusagen eine Gegenbewegung, die im Großen und Ganzen verhindert, dass der CO2-Ausstoß, und das ist ja für die Erderwärmung die zentrale Größe, dass er wirklich global fehlt. Und im Gegenteil, wenn man sich anschaut, vom Beginn der Industrialisierung, irgendwo im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bis heute, was haben die Menschen an CO2 emittiert, dann ist die Spanne von den 80er Jahren bis heute ist die Hälfte von dem, was überhaupt in die Luft hinausgeblasen ist. Das heißt, man könnte sagen, Beginn der 80er Jahre haben wir eine interessante Situation. Das Bewusstsein ist da, das Wissen ist da, es ist ein wissenschaftlicher Konsens da, die Politik ist informiert und es passiert im Großen und Ganzen nichts. Und dafür brauchen wir eine These. Das heißt, wir brauchen eine These, was ist in der Gesellschaft, was ist in der Wirtschaft, was ist in der Politik passiert, dass das verhindert worden ist. Und natürlich könnten wir jetzt viel schreiben, aber eine Beobachtung, und das haben wir versucht, im Buch relativ kompakt darzustellen, ist, in den 80er Jahren kommt in den führenden Eliten, in den großen Nationen, also das führende ist ja USA und United Kingdom, also die führenden, dann auch Australien, Kanada und so weiter, in diesen Ländern kommt jetzt eine neoliberale Politik rein. Und im Neoliberalismus und wir haben versucht, das ganz kurz zu skizzieren. Wir haben ja dieses Denken Markt versus Staat. Und natürlich bräuchte ich einen gestaltenden Staat für die vielen Herausforderungen der Ökologie. Und genau das wird verhindert. Nicht, dass jetzt die Staatsausgaben sinken, aber der Staat selbst in seiner Gestaltungsfähigkeit, das ist diskreditiert. Und in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren auch noch, Stichwort Kreisky, haben wir ein Politikkonzept gehabt, das gesagt hat, ich brauche Visionen und ich mache sozusagen gestaltende und pragmatische, organisierende Schritte dahingehend. Und das ist jetzt seit den 80er Jahren nicht mehr passiert. Und jetzt haben wir versucht, halt, das historisch aufzudröseln, die Art, wie sich die Politik verändert hat, zum Beispiel auch, wie sich der Freiheitsbegriff verändert hat, wie sich das Staatskonzept und so weiter verändert hat.
Herzlichen Dank, Walter Oetsch. Und ihr habt in dem Buch dann auch 111 konkrete Beispiele gezeigt, wie es trotzdem Fantasie in der Politik gibt. Und darüber wird uns Nina Horvacek mehr erzählen.
Danke für das, dass ich hier reden darf. Danke.
Danke. Bei mir ist jetzt Nina Horvacek. Nina Horvacek ist seit dem Jahr 2000 bei der Wochenzeitschrift Falter. Sie ist jetzt Chefreporterin dort. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Sie ist Buchautorin und hat eben mit Walter Oetsch das Buch hier geschrieben. Wir wollen unsere Zukunft zurück. Und Walter Oetsch hat soeben etwas erklärt, wie die Fantasie in der Politik bedrängt wurde durch ein neues Verständnis von politischer Gestaltung unter der Ideologie des Neoliberalismus. Du aber in diesem Buch versuchst zu skizzieren, dass es trotzdem immer wieder Initiativen gegeben hat, die sich dagegen gestellt haben. Vielleicht grundsätzlich, weil es mich interessiert, deine lange Erfahrung, welche Rolle hat aus deiner Sicht die Fantasie in der Politik gespielt, über die du berichtet hast? Gab es fantasievolle PolitikerInnen oder hatte die ohne dies keinen Platz?
Ich glaube, das kann man jetzt nicht so ganz allgemein sagen. Ich hatte schon den Eindruck, dass sehr viel ein Rückzug auch ist. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in diesen über 20 Jahren als Journalistin gehört habe, das geht nicht. Das ist so. Da kann man nichts verändern. Und ich finde, es gab aber Punkte, wo man sehr wohl gesehen hat, dass man sehr viel, sehr schnell verändern kann. Ein Beispiel ist für mich die Pandemie, wo Dinge passiert sind, die Tage zuvor noch für uns völlig unvorstellbar waren. Also wer hätte sich vor März 2020 gedacht, dass von einem Tag auf den anderen alle Flugzeuge auf dem Boden bleiben? Dass wir uns plötzlich interessieren, wie in Indien es den Menschen geht, was in China los ist. Also wir hatten so ein Gefühl von, das ist ein Planet. Und die Pandemie hat uns ja auch sehr klar gezeigt, wie groß wir Grenzen denken können in den Köpfen und aufbauen, aber wie wenig das dann eigentlich funktioniert. Also dieses Virus war einfach binnen kurzer Zeit auch in Österreich. Und das Gefühl ist jetzt nicht erhalten geblieben sozusagen, aber ich fand es damals ein interessantes Gefühl. Also es hat was mit mir zu tun, wie in Indien gerade die Medikamentenlage ist. Es hat was mit mir zu tun, wo kommen unsere Produkte her? Warum ist plötzlich es schwierig, ein Antibiotikum zu bekommen? Also das waren Sachen, über die haben wir nie geredet, sondern es war so, der Markt ist halt so, wie er ist und das kann man nicht ändern. Und da fand ich, war klar, man kann alles ändern. Es gibt Sachen, die ich nicht ändern kann. Also wenn ich jetzt da ihre Füllfeder nehme und sie loslasse, dann wird die runterfliegen und nicht drauf.
Wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich. Also davon will ich jetzt mal aus, also da will ich nicht drüber diskutieren. Alles, was Menschen gemacht haben, können Menschen auch wieder verändern. Und das war aber auch vorher sichtbar in der Wirtschaftskrise 2008. Da waren die Banken too big to fail. Das heißt, die mussten gerettet werden, weil die waren zu groß, um sie sozusagen kaputt gehen zu lassen, hieß es. Das kann man auch sagen, die Natur ist too big to fail, die müssen wir retten. Oder jedes einzelne Kind ist too big to fail. Die kann man nicht einfach ignorieren. Und ich glaube, das ist was man sich da vielleicht mitnehmen kann. Dieses Wissen, Zukunft ist veränderbar. Menschen können Systeme verändern und man kann natürlich auch in beide Richtungen verändern.
Ihr beschreibt in dem Buch sehr viele Initiativen auf lokaler Ebene, wo man sieht, dass Menschen wirklich glauben, sie können einen Unterschied machen, können dramatisch eingreifen, wie gelebt wird in ihrem Leben, in ihrer Umgebung. Umso höher man in den Institutionen kommt, desto mehr scheint dies verloren zu gehen. Glaubst du, das sind ideologische Strömungen, auch wie Walter Oetsch argumentiert, oder glaubst du, es ist so etwas wie eine Grundangst, die wir Menschen haben, weitreichende Eingriffe überhaupt vorzunehmen?
Ich glaube wieder, dass es da beides gibt. Also zum einen gab es einfach einen ganz klaren neoliberalen Diskurs. Also das kennt ja jeder. Also geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, lass mal den Markt in Ruhe, der Markt wird schon machen. Je weniger Eingriffe, desto besser geht es den Menschen. Da sind wir drauf gekommen, hat nicht funktioniert. Und nicht nur den Menschen geht es jetzt nicht besser, sondern auch die Natur wird zerstört. Also wenn man sozusagen einen zügellosen Kapitalismus hat, dann ist das nicht gut für diesen Planeten. Das sehen wir jetzt überall. Warum wir diese Beispiele so gewählt haben, hat zwei Gründe. Das eine ist, wir hatten damals auch den Eindruck, wir würden gerne die Menschen aus der Resignation, also rausholen ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber einfach zeigen, man kann was tun. Und natürlich braucht es Rahmenbedingungen, es braucht Gesetze, es braucht auch internationale Organisationen, die funktionieren. Aber es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern gleichzeitig kann jeder und jede auch was verändern. Und wenn man im Kleinen was verändert, dann verändert das ganz viel. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wenn man sich vorstellt, man rechnet alle diese Menschen, die im Kleinen was tun, um die Welt ein Stück gerechter zu machen. Wenn man die alle zusammenrechnet, dann ist das wahnsinnig viel. Also jetzt in dem Moment können wir davon ausgehen, dass in ganz vielen anderen Ländern auf dieser Welt, wenn nicht gerade sie schlafen, weil Zeitverschiebung ist, Menschen aktiv sind, im Kleinen und im Größeren. Das heißt, es gibt Menschen, die sammeln den Müll ein an den Stränden, damit nicht zu viele Tiere Plastikstückchen essen und dran sterben. Es gibt Menschen, die helfen den Nachbarskindern, deren Eltern nicht gut die Landessprache sprechen bei den Hausübungen und helfen denen zu mehr Bildungserfolg. Es gibt Menschen, die organisieren Initiativen für mehr Bildungsgerechtigkeit. Es gibt ganz, ganz, ganz viel. Und die Idee war, zu sagen, wartet nicht auf die große neue Ideologie, irgendein Ismus, der kommt und euch retten wird. Das wird es nicht spielen und das ist auch nicht der richtige Weg. Seht doch die Welt mehr wie ein riesiges Mosaik und jeder und jeder ist ein kleines Steinchen oder kann eins sein. Und dann habt ihr ein Gesamtbild.
Hat's, als du dieses Buch geschrieben hast und diese Initiativen zusammengestellt hast, hat es da Initiativen gegeben, wo du gesagt hast, über die kannst du gar nicht oft genug erzählen?
Will ich gar nicht so sagen, weil ich mag nicht eine vor die andere stellen. Das sind sehr, sehr unterschiedliche, das war mir wichtig. Also das fängt an bei etwas, was man vielleicht gar nicht so als Initiative sieht. Also ein Restaurant in Großbritannien, das ein Zero-Waste-Konzept hat. Also die kaufen alles unverpackt, produzieren sehr viel selber und schauen auch, dass nicht so viel Essen weggeschmissen wird. Es wird gar nichts weggeschmissen, sondern es wird kompostiert und mit dem Kompost wird wieder das Gemüse gedüngt. Also ein Kreislauf, wo du tolles Essen kriegst und gleichzeitig verschmutzt du die Umwelt damit nicht. Das ist jetzt, also ich glaube, weiß nicht, ob der Koch oder der Restaurantbesitzer sich so als Teil einer politischen Bewegung sieht, aber es ist ein Stückchen, das einfach was Gutes macht und nichts Schlechtes. Oder was gibt es denn noch? Ja, wenn Spanien Tempo 30 in allen Städten einführt, dann ist das für die Umwelt gut und dann ist das aber auch was ganz viele Kinderleben rettet. Mhm. Also das ist eine staatliche Maßnahme, das wird aber immer auf der großen Bühne sozusagen. Oder wenn man in Barcelona diese Superblocks sich anschaut, da wurden einfach Häuserblocks zusammengetan und man darf quasi nicht einfach mehr durchfahren, sondern da sitzen die Leute jetzt am Abend auf der Straße, wo eine Fußgängerzone ist, essen dort, die Kinder können spielen. Das ist eine irrsinnige Lebensqualitätsverbesserung. Und das war auch was, was uns recht wichtig war, zu sagen, es kann eine andere Welt geben, die auch besser sein kann.
Mhm. Wer Inspirationen für eine andere Welt, die besser sein kann, haben will und lesen will und sich selber auf den Weg machen will, das Buch von Walter Oetsch und Nina Horacek, Wir wollen unsere Zukunft zurück. Walter und Nina diskutieren jetzt mit 38 Angemeldeten vor Ort, 66 online, ihre Thesen, ihre Überlegungen hier in der Robert-Jung-Bibliothek. Wenn Sie einmal dabei sein wollen, melden Sie sich an www.jung-bibliothek.org. Liebe Nina, herzlichen Dank.
Ich sage danke.
Danke.